those losers. Fuck them in their stupid fucking faces.
You are the strongest, coolest, smartest, most stunningly gorgeous creature this high school and this earth has ever seen. And Nick Holland would be so fucking lucky to be a footnote in your story.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gesehen, dem Laber-Podcast über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne M. Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum ein Laber-Podcast mit, ich ergänze, Ahnung? Weil wir Hast du uns die Ahnung geklaut? Aber es ist ja nicht erste Folge, das wissen unsere ZuhörerInnen ja schon. Warum denn ein Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir seit Jahren erfolgreich in der deutschen Film- und Fernsehbranche tätig sind als Drehbuchautorinnen. Und warum nicht deutsche Serien? Because we don't shit where we eat.
That's right.
That's right. Willkommen zu einer neuen Folge. Es geht dieses Mal um einen Film. Und zwar um den Film Booksmart. Eine Komödie, kann man ganz klar eindeutig so sagen.
Ja, also sollte eine Komödie sein, sag ich mal.
Okay, gut. Weil die nächste Frage wie immer ist, wie hat's dir denn gefallen, Anne?
Oh, und immer muss ich zuerst antworten, weil du
weil ich schneller bin.
Die Frage vorher stellst. Also, ich glaube, ich möchte mit dir über ein paar Sachen sprechen. Das ist ja auch das Prinzip dieses Podcasts. Dafür sind wir hier. Ganz genau. Wie hat mir Booksmart gefallen? Also, ich habe während des Guckens mehrfach gedacht, ich glaube, ich bin mittlerweile zu alt für so Highschool-College-Filme, was mich hart getroffen hat, weil eigentlich bin ich der Meinung, ich liebe amerikanische Highschool-College-Filme. Und ganz kurze Fußnote, ja, ich oute mich. Ich habe Maxton Hall geguckt, was ja auch eine Pseudo-Highschool-Serie sein soll. Also sie spielt quasi unter SchülerInnen eines Elite-Internats, angeblich in Großbritannien. Ich hab's geliebt und darum, also auch darüber könnte man lange und episch sprechen. Mhm. Aber eigentlich bin ich der Meinung, bin ich zu alt für diese Form von Film? Eigentlich nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Booksmart hat mich dann doch an meine Grenzen an vielen Stellen gebracht. Und war es ein schlechter Film, meiner Meinung nach? Nee, es war kein schlechter Film, war aber auch kein guter Film. So, das ist meine Meinung. Jetzt bin ich sehr gespannt auf dein Feedback.
Ja, das war elaboriert. Ich weiß, was du meinst mit dem, ich bin zu alt, ich hatte das Gefühl von so, oh, geht so gerade noch. Bei mir. Ja, ich bin noch ein bisschen jünger als Anne, aber trotzdem hatte ich das Gefühl von, doch geht gerade noch. Und von Highschool-Filmen, super. Ich habe vor allem dann gedacht, so, das ist der Film, den ich gern mit 18 gesehen hätte. Das wäre genau mein Film gewesen. Ich hätte es gefeiert, weil ich habe dann zurückgeguckt, als ich 18 war, 2006, 2007. Tatsächlich kam Superbad raus, was für mich sich angefühlt hat wie, also es ist jetzt nicht das Äquivalent, weil man kann es nicht direkt vergleichen, aber es ist eine Highschool-Komödie. Es geht um die Außenseiter, die versuchen, auf eine Party zu kommen. Und lustigerweise ist ja einer der Lead Actors, Jonah Hill, der Bruder von Beanie, Beanie Feldstein. Und die ist ja die Schwester von Jonah Hill. Also da hatte ich so das Gefühl von, es ist knapp 20 Jahre später und ich hätte mir vor 20 Jahren genau den Film gewünscht, wo es eben um zwei Mädchen geht, die in der letzten Nacht vor der Graduation stehen. Also das habe ich ganz oft gedacht und ich glaube, dieses Gefühl hat mich dann jetzt schon mehr reingezogen und ich mochte die Dialoge total und diese Freundschaft zwischen den beiden und dieses sich gegenseitig hypen, deswegen auch mein Zitat, weil ich das Gefühl hatte von so, ja, so ist es ja auch zwischen Freundinnen, ne? Also hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Tribe of Women, die sie unterstützt. Und das habe ich darin so gesehen. Deshalb, ich mochte den, aber einerseits das Gefühl von, ja gut, jetzt bin ich halt Mitte 30, das muss man dann einkalkulieren beim Gucken. Das habe ich sozusagen rausgerechnet und dann meine Fantasie genutzt, um mich in mein 18-jähriges Ich zurückzuversetzen. Und das andere ist aber dann schon die Frage, wie gut ist denn der Film? Und deswegen sind wir ja auch der Laber-Podcast mit Drehbuch-Ahnung, um das mal von der Seite aufzuziehen. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, hatte ich an deine Grenzen gebracht, weil ich jetzt natürlich am liebsten mit dir analysieren würde, welche Grenzen, wo waren sie denn? Konntest du sie spüren? Kannst du sie benennen?
Ja. Du hast dein Zitat gerade schon angebracht, darum möchte ich, ich fange auch mal ganz vorne an, weil mein Zitat ist aus Minute 1 dieses Films. Da hatte ich auch noch gute Laune. Also das war irgendwie...
Nein, das oh, ich glaube, es wird eine gute Folge heute. Wird eine gute Folge.
Also Minute 1, das Zitat, ich darf es einfach, weil es so Spaß macht, nochmal sagen. Fuck those losers. Fuck them in their stupid fucking faces. Und wer den Film gesehen hat, erinnert sich, da sitzt die Protagonistin Molly im Schneidersitz in ihrem Kinderzimmer und hört quasi so eine Motivationsrede. Ne? Fuck those losers. Und ich finde, das setzt wahnsinnig gut und schnell, nämlich in Minute 1, den Ton. Ne? Also das ist einfach, das ist Humor, das ist schnell erzählt. Du siehst diese, und ich meine das liebevoll, diese etwas moppeligere Schauspielerin oder diesen etwas moppeligeren, mehrgewichtigeren Charakter in ihrem Kinderzimmer sitzen, umgeben von Urkunden, Medaillen. Also es ist völlig klar, diese junge Frau muss extremst smart sein. Und sie hat ja offensichtlich eine Mission, nämlich fuck those losers, besser als alle anderen zu sein. Und dann zieht sie sich mit so einem Schmatzen noch diese Knirscherschiene von den Schneidezähnen runter. Und das, also das ist Humor, das hat mich schon sehr abgeholt, das fand ich gut. Und du hast eben auch den Terminus Underdog genannt. So, ich hatte mich darauf eingestellt, das ist eine Underdog-Geschichte. Also ich mag auch, es sind zwei Protagonistinnen, zwei Frauen, mochte ich. Es ist eine tolle Freundschaft, die erzählt wird. Und vor allem, das sind auch zwei Schauspielerinnen, die, ich sag mal, nicht wie Barbie aussehen. Und wo einem dann erzählt wird, sie ist angeblich, spielt sie das hässliche Entlein. Das finde ich ja auch immer, das ist ja so Zuschauerverarsche. Ja. Ne? Ich möchte an dieser Stelle nochmal, liebe Grüße gehen raus, Doctor's Diary zitieren, einfach weil ich da immer noch nicht drüber hinweg bin, dass Gretchen Hase als mehrgewichtig, moppelig, dick, fett in dieser Serie beschrieben wurde. Und das spielt eine Diana Amft, die nun nicht aussieht wie Heidi Klum, aber auch echt nicht moppelig, dick, fett ist. Also es ist eine Frechheit, was einem da eigentlich verkauft wird. Und das mochte ich. Also die beiden Schauspielerinnen sind sympathisch, Amy und Molly. Und dann habe ich in den ersten 10 Minuten das erste Problem, weil ich mag Underdog-Geschichten. Und vielleicht hatte ich auch eine andere oder eine falsche Erwartungshaltung. Also ich dachte, ich sehe irgendwie zwei Highschool Schülerinnen, die eben nicht beliebt sind, die Underdogs sind und die irgendwie ne, im Verlauf dieses Films diese Metamorphose durchmachen. Und dann hat man da, Entschuldigung, so zwei Smartasses, die alles besser wissen, die das auch jedem aufs Butterbrot schmieren. Und I'm so sorry, in den ersten 10 Minuten fand ich diese beiden Figuren so unsympathisch, weil kein Mensch mag Besserwisser. Es ist einfach so. Selbst wenn sie alles besser wissen, man mag sie einfach nicht. Vor allem, weil sie das wie so auf einem Silbertablett auch vor sich hergetragen haben. Und dann, okay, fair enough, kommt die erste Wendung, der erste Bruch. Ich sage, es ist der erste Plotpoint. Korrigier mich, wenn du anderer Meinung bist. Als Molly herausbekommt, dass ihre Einstellung gegenüber all ihren MitschülerInnen völlig falsch ist. Weil sie nämlich denkt, dass sie die Einzige ist, die nach Yale geht oder auf irgendein ähnliches Elite-College, eine Elite-Uni, und dann feststellt, dass die ganzen versoffenen, verdrogten Party-People auch auf sehr gute Colleges gehen werden, namentlich genannt Harvard, Stanford, Georgetown. Und das ist ja der Moment, wo sie realisiert, Wir hatten die ganze Highschool über keinen Spaß. Wir waren nicht feiern, wir waren nur fokussiert aufs Lernen, 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 weil wir auf die besten Colleges gehen wollen. Und die, die hier alle Spaß hatten, gehen da auch hin. Und wir haben jetzt noch genau eine Nacht. Es ist die letzte Nacht vor unserem Abschluss, um das alles nachzuholen. Wir machen heute Nacht Party! Und das ist für mich quasi das Versprechen, das dieser Film gibt. Das wird aber nicht ganz eingelöst. Da gehe ich nachher gerne auch noch mal näher drauf ein. Kannst du mir inhaltlich folgen? Pflichtest du mir bei oder möchtest du widersprechen?
Nee, also klar, ja, das ist der Plotpoint. Das sind dann auch im Grunde die Stakes. Ja, also worum geht's? Zwei Straight-A-Students, die eben auf alles, was nicht regelkonform ist, immer verzichtet haben, um sicherzustellen, dass sie auf die guten Unis kommen. Die stellen jetzt fest, huch, alle anderen sind trotzdem da gelandet und wir wollen jetzt auch noch mal in der letzten Nacht richtig Party machen. Ich habe damit ein bisschen das Problem von, okay, wow, so hoch sind die Stakes nicht. Ne? Also geht jetzt nicht um so viel. Aber im Sinne der Komödien und dieser Highschool-Komödien ist es dann auch okay. Und am Ende geht es um, halt, wer ist man sich finden, dann geht es dann gefühlt eben doch um alles, wenn es um diese eine Partynacht geht. Ja, ich weiß, was du meinst mit vielleicht den Besserwisserinnen. Andererseits, also ich hatte den Eindruck, da sollten zwei Besserwisserinnen so dargestellt werden, dass sie einfach selbstbewusst sind und das auch wissen. Also die wissen, wer sie sind. Sie wissen, dass sie die sind in diesem Gefüge. Die sind sich dessen bewusst. Ja, und sie sind ja trotzdem nicht part of the group, ne? Also sie werden ja trotzdem ausgeschlossen. Sie nehmen das nur mit breiter Brust entgegen und sagen so, ja, ja, wissen wir, ist aber auch, wollen wir auch so, ne? Haben wir uns für aktiv entschieden. Also ihr habt uns nicht ausgeschlossen, wir haben uns auch von euch distanziert, weil wir nicht so sein wollten und unsere Chancen, wir hatten ein Ziel und ihr wärt da nicht gut für uns gewesen. Deswegen hatte ich nicht so sehr das Gefühl von Besserwisserin und man mag sie nicht.
Okay.
Ich hatte schon eher das Mitgefühl von so, ah ja, aber eben genau, dass man ihnen das schon wünscht, dass sie jetzt auch eine gute Partynacht kriegen. Also das hat man dann, war für mich schon funktioniert. Es ist halt schon eine gewisse Form von, also es ist schon ein bisschen gebaut, ne? Also man muss es halt mitgehen, dass sie sich dafür bisher entschieden hatten und dass sie jetzt mit diesem einen Moment rausfindet, ah, die anderen auch und da wird die ganze Geschichte ausgelöst. Das ist schon, also ich würde das als gebaut bezeichnen, das heißt, man hat so das Gefühl von, ah ja, okay, ich muss den Weg jetzt mitgehen, das ist jetzt also die Prämisse. Das fühlt sich dann nicht so, also gebaut heißt, das fühlt sich nicht so organisch an, man hat das Gefühl von, ah, okay, hier hat wirklich die Figur was zu erlebt und jetzt wird ihr Leben in eine andere Richtung katapultiert durch was, ne? Also, aber im Sinne des Genres funktioniert es dann, glaube ich, schon. Also bis dahin hatte ich noch keine Probleme, ich sag mal so.
Okay. Ich stelle mal die nächste steile These auf.
Bitte.
Also, ich bin total bei dir, dass die Prämisse dieses Films, also der erste Plotpoint, worum geht's? Wir wollen die Partynacht unseres Lebens haben, in der wir alles nachholen, was wir bisher verpasst haben. Das trägt ja nicht über 90 Minuten. Mhm. Und ich glaube nämlich, ich denke, es ist der Midpoint, ja, wo die beiden auf einmal ein ganz anderes Ziel verfolgen. Also es geht dann eben nicht mehr darum, irgendwie die krasseste Partynacht ever zu erleben, sondern es geht dann auf einmal darum, dass Amy Molly helfen will, mhm, Nick zu erobern. Weil Molly, obwohl sie es immer verneint hat und bestritten hat, endlich zugibt, dass sie in Nick, den coolen Party-Dude, verknallt ist. Und Amy, ihre beste Freundin, sagt, okay, das ist ja auch, by the way, dein Zitat, was du eben zitiert hast, dass dann, wenn du Nick willst, helfe ich dir, sein Herz zu erobern. Und das ist ja dann irgendwie schon auch irgendwie ein Wechsel in der Motivation, oder? Auf einmal geht's ja um was anderes.
Ja.
Soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Steht ja in der Drehbuchliteratur, soll man ja eigentlich nicht machen. Das Ziel ändern.
Ja, andererseits ist schon noch mal, gerne beim Midpoint, die Geschichte wird nochmal in eine andere Richtung katapultiert. Also der Midpoint soll man schon merken mit, okay, Twist. im Sinne dessen, dass, also es ist jetzt ja nicht so, dass Nick, keine Ahnung, irgendwo Bowling spielen ist und die Party plötzlich wegfällt. Er ist ja das Herz der Party. Also insofern würde ich sagen, das geht schon zusammen. Aber das, was du ansprichst, ich habe da eine andere Frage zu, die da auch reinspielt. Mhm. Kam das für dich auch sehr überraschend, dass Molly auf Nick steht? Hattest du das Gefühl, das war vorgebaut? Okay, gut. Weil ich muss sagen, ich hatte mehrfach das Gefühl, dass so Dinge, und das heißt wie Kai aus der Kiste, ne? So?
Ja.
Fachausdruck. Kai aus der Kiste. Plötzlich kam. Und also das ist hier an der Stelle gewesen. Ich dachte, okay, gut, das ist jetzt also offensichtlich was, worum es geht. Das war nicht vorgebaut. Und sowas hätte man vorher schon spüren, ahnen, sehen sollen. Das war der Moment. Ich ziehe jetzt auch mal weiter auf. Bei mir wird es ab Bitpoint nämlich hakelig, finde ich, wie das Drehbuch gebaut ist. Dieser Streit, wow, der kam für mich auch aus dem Nix. Also da gab es jetzt für mich auch nicht den Vorbau. Da in dem Streit diesen Reveal, es wurde aufgedeckt, dass Amy schon seit Januar, und wir sind ja jetzt im Sommer, also meistens My Graduation, also 4 Monate lang gelogen hat, dass sie ein ganzes Jahr weggeht. Nach Afrika, Botswana. Und dieses dann, wenn sie sagt, ich bin kein Feigling, und rennt da plötzlich los und wirft, also sie landet ja auch dann, also sie wird von der, das, was sie alle vermeiden wollten, wo sie Angst hatten, dass sie sich jetzt mit dem Arsch alles wieder einreißen in der letzten Nacht, was sie sich aufgebaut haben, bloß nicht, wird sie von der Polizei abgeführt. Das waren jetzt so drei, wo ich dachte, okay, das kommt jetzt, das ist für mich das ist schlechtes Drehbuch, wenn du die Sachen dann in dem Moment rausholst, wo du sie brauchst. Ich glaube nicht, dass sie geschrieben haben und dachten so, oh, was kommt, was machen wir denn jetzt? Kann aber sein. Sowas fühlt sich immer an wie, oh, wir sind jetzt bei Midpoint, wir merken, das trägt nicht mehr, was machen wir jetzt? Okay, aber Amy kann ja in Nick verliebt gewesen sein. So, dann spürst du immer, dass die Idee dann erst kam. Oder, okay, wir haben jetzt einen Streit, worum könnte es gehen? Ah, sie hat verheimlicht das. Das ist jetzt natürlich eine Interpretation, das kann auch ganz anders gewesen sein, aber es fühlt sich dann an wie, das Gefühl, das man dann hat, ist, okay, das muss ich jetzt mitgehen. Und dann ist das kein rundes Gefühl beim Geschichtenerzählen, weil es eben nicht vorgebaut ist, weil es nicht schon mal angeteased wurde, weil es nicht zu spüren war vorher. Man hätte das vorher jetzt nicht wissen müssen, aber dass man sagt so, ah ja, guck, deswegen hat sie in der Szene so irgendwie reagiert und wollte die ganze Zeit nicht über Botswana reden konkret. Oder deswegen ist sie nochmal, weiß ich nicht, nochmal eine Runde am Spiegel vorbeigegangen, bevor sie mit Nick gesprochen hat. Oder so. Aber das ist alles, also so ging es mir. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging oder ob du vorher was gesehen hast und ich nicht.
Nein. Ich habe vorher keine vorgebauten Hints wahrgenommen.
Ja.
Da geht es mir genau wie dir.
Mhm. Das war mehr mein Problem als das, jetzt findet sie Nick gut, sondern ich hatte dann das Gefühl, okay, und jetzt sind beide all in. Also ich fand den Nick-Faktor, also ob das jetzt wirklich, sie mal ein bisschen Nick verliebt, ob das nicht ein bisschen simpel war als Idee, gut, das ist eine andere Frage, aber ich hatte dann das Gefühl von, na gut, also Amy war ja die ganze Zeit noch nicht on board, die hat das ja alles nur für Molly gemacht, so, und jetzt macht sie es auch für Molly, aber jetzt hat sie, im Grunde haben sie jetzt gegenseitig die gleiche Mission, ne, also Molly will Amy mit Ryan zusammenbringen und die hat das jetzt auch und jetzt ist es ebenbürtig und jetzt, wenn die zwei dann jetzt vor der Tür stehen, ne, Midpoint und sich an der Hand halten, sind die beiden gleich aufgestellt mit einer Mission füreinander. Das fand ich dann im Sinne des freundschaftlichen Dienstes auch noch sweet und dass das jetzt gelevelt war, dass beide also mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Motivation reingehen in die Party. Aber danach wird's für mich so, okay, jetzt passieren ganz viele Dinge, weil die passieren sollen, aber so richtig direkt da angefragt, das kann an mir liegen. Nachdem Amy und Molly sich streiten und Amy davor gesehen hat, dass also Ryan und Nick jetzt miteinander rummachen, landet sie im Badezimmer und hat dann total, also ich meine, sie hat ja Angst, dass sie nicht weiß, wie sie eine Frau am besten sexuell befriedigt, so, weil sie das noch nicht gemacht hat. Und dann steht sie da im Bad, kommt gerade aus dem Streit und dreht innerhalb von einer Minute um und total offensiv, küsst mal davon abgesehen, also offensiv oder halt auch übergriffig, weil hallo, also Consent, ich springe da ans Gesicht der anderen Person. Da habe ich gedacht, wo kommt das jetzt her? Und da hatte ich das Gefühl, das sollte jetzt passieren. weiß ich nicht, wie es dir da ging.
Ja, also das ist, ich habe auch überlegt, sind das alles, hui, unvorhergesehene Wendungen? Weil, okay. Also unvorhergesehene Wendungen sind per se was Gutes, aber das war eher so, dass man sich denkt, hä, was ist, was soll das? Das kommt out of the blue, es ist, also überraschend ist ja noch ein Euphemismus. Das war, ja, also ich war auch an manchen Stellen ein bisschen irritiert und ein bisschen lost. Und was mich fast geärgert hat, ich glaube, das trifft es ganz gut, der Streit. Es gibt ja einen riesen Streit, den hast du schon angesprochen, zwischen Amy und Molly. Die Best Friends zerstreiten sich bis aufs Blut.
Ich ahne, was jetzt
kommt. Und, ja, und ich bin ehrlich gesagt entsetzt und wütend, dass dieser Streit nicht expressis verbis, also in Dialogform, die ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin geschrieben hat, auserzählt wird, ja, sondern wir sind mitten im Streit und auf einmal ja, auf einmal hat man so eine Soundtrack, so eine Pianomusik. So eine Pianomusik und die wird immer lauter und auf einmal können wir Amy und Molly, die sich ja gerade streiten, wir können überhaupt nicht mehr hören, was die sagen und wie du sagst, die werden gemutet und wir sehen nur noch, wie die sich mit Händen und Füßen, wie sie sich echauffiert streiten, aber wir hören nicht mehr, worüber die reden und was sie sich an den Kopf werfen. Why? Also das ist ja eine Frechheit. Das ist ja wirklich eine Frechheit, dass man so einen Streit nicht ausformuliert. Sondern einfach mit Klaviermusik überlagert.
Mehrere Dinge dazu. Erstens, was du gesagt hast. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Streit länger war und den jemand, also vier Drehbuchautorinnen, nach Namen gehen wir davon aus, weiblich, also lesen wir weiblich, haben einen kompletten Streit geschrieben. Davon gehen wir jetzt mal aus. Mhm. Selbst wenn nicht, ja, dann hat man sich entschieden, dass der Streit, dann schreibt man ins Drehbuch, der Streit geht weiter, aber wir hören, wir sehen sie nur noch streiten, aber wir hören nicht mehr, was sie sagen, darüber kommt Musik. So, so wird das festgehalten im Drehbuch. Dann habe ich aber ganz viele weitere Fragen, wenn das sogar eine Drehbuchentscheidung war. Wer denkt, dass das eine gute Idee ist? Es eskaliert zwischen den beiden, auch ziemlich unvorhergesehen. Ja, ich will ja kein Wort verpassen.
Richtig.
Drittens, wenn ich glaube, der Streit ist eigentlich schon auserzählt, es wurde alles gesagt, warum reden die dann noch miteinander? Dann habe ich vorher den Streit nicht sauber geschrieben bis zum Ende. Aber mein Hauptpunkt war, ich saß da war so, ja, jetzt fliege ich ja völlig aus der Story, was soll das denn? Ich will ja alles hören. Also das ist doch in keiner Welt eine gute Entscheidung, egal ob jetzt schon im Drehbuch, also egal ob unser Department dafür verantwortlich ist oder später die anderen Departments, was genau das ist, was du sagst, dann hätte ich als Drehbuchautorin aber mal sehr freundlich angeklopft, wer denn auf die Idee gekommen ist, den Dialog daraus zu nehmen. Wo ist das eine gute Entscheidung?
Nirgendwo.
Also ich hatte so viel, ich hatte noch das Thema mit, okay, der Streit kommt aus dem Nichts. Okay, jetzt warum sollte sie jetzt gelogen haben? Wo kommen jetzt diese ganzen Argumente her, die sich an den Kopf werfen? So richtig hundertprozentig waren die nicht zu sehen bisher in der Dynamik. Und dann nehme ich mir auch noch den Dialog, dann höre ich auch nicht mehr, wie es weiter. Also, ja. Ja, da bin ich sehr bei dir.
Ja.
Habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Der Streit. What the fuck? Ja.
Es gibt tatsächlich
Darf ich dich da kurz einmal zurückführen?
Selbstverständlich.
Damit ich das Kapitel in meinem Kopf und auf meiner Liste abhaken kann. Die Szene im Bad mit Hope, wie sie heißt. Ja? So. Ich hatte die nicht mitbekommen. War die vorher da? War die in der Highschool? Also habe ich die einfach übersehen? Kann total sein.
Ich kann mich an eine Szene vorher erinnern. Und zwar, das war nach dem ersten Midpoint, als Molly herausbekommen hat, dass all die anderen Suffköppe auch auf Top-Colleges und Top-Universitäten gehen. Dann stürmt sie doch aus der Toilette. Apropos Toilette ist noch ein Stichwort. Da möchte ich kurz auch noch mit dir drüber sprechen, über die Toilette.
Gerne. Toiletten. Immer.
Also Molly stürmt aus dieser Toilette und befragt dann ja randomly jeden ihrer Mitschüler, die auf dem Flur stehen. Auf welche Uni gehst du? Auf welche Uni gehst du? Auf welche Uni gehst du? Und da ist Hope nämlich eine von den Personen, die an ihrem Locker, an ihrem Schließfach steht und als Antwort gibt, egal worum es geht, ich möchte dazu nichts sagen. Fand ich lustig an der Stelle. Also sie ist quasi die, die schon so ein bisschen schnodderig irgendwie ablockt und sagt, nee, not my cup of tea. Aber sonst ist,
jetzt wollen wir drüber sprechen. Die war auch in der Stunde, ne? Die war auch in der Stunde. Es kommt jetzt wieder.
Sie ist auch, als Amy die Handynummer von der sexy Lehrerin abgegriffen hat. Da kommt Hope auch vor.
So. Und jetzt, das kann total mein Kopf sein. Ich hatte das Gefühl von, vielleicht hätte noch ein bisschen mehr Exponierung von Hope vorher der Sache nicht geschadet, damit man locker 60 Minuten später noch weiß, wer sie ist. Weil sie ist auch dann, vielleicht ist das auch der Punkt, ich habe sie sonst auch nicht mehr wahrgenommen. Die anderen sind immer noch mal erzählt worden, ne? Alle noch mal. Auch auf der Party, wann immer diese Ausschnitte kamen, dann war irgendwie Nick gefeatured und Theo und die waren alle zu sehen, ne?
Gigi ist ja der Running Gag.
Über Gigi würde ich auch gerne reden. Und ich glaube, kam sie auch nicht drin vor. Vielleicht ist das der Punkt mit, die haben ja immer wieder, also so läuft's ja, wenn du sagen willst, diese Figuren haben gleich nochmal eine Rolle, dann musst du die prominent weiter durchführen, auch wenn sie per se noch nicht ihre große Szene haben. Wie zum Beispiel Annabelle mit dem Nickname Triple A. Die ist auch immer durchgeführt worden und es ging am Ende natürlich um diese große Szene dann auch im Auto so, ne? Und Hope ist nicht so durchgeführt worden. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich da saß und dachte so, habe ich nicht auf dem Schirm, weil nicht genauso durchgeführt worden bis zu dieser Szene dann vielleicht. Gut, aber dann, da wollte ich noch kurz reden. Danke. Du warst aber schon auf dem Weg zu was anderem. Warst du schon bei den Toiletten oder wolltest du noch mal was anderes
sagen? Nein, zu den Toiletten würde ich gerne kommen. Ist auch nur ganz kurz, also diese Toilettenszene relativ am Anfang des Films, vor dem ersten Plotpoint, fand ich tatsächlich lustig. Also das traf meinen Humor, wenn Molly auf der Toilette sitzt und einen grammatikalischen Fehler in einer Toilettenkritzelei korrigiert. Ist natürlich auch besserwisserisch, aber das mag ich, das fand ich lustig. Und dann hört sie ja, während sie in ihrer Kabine sitzt, hört sie ja, wie außen vor der Kabine im Toilettenraum über sie gelästert wird. So, und jetzt eine Frage. Mhm. Ist das nur mir aufgefallen? Oder weiß ich das vielleicht auch einfach nicht? Der Film ist von 2019. Gibt es Unisex-Toiletten auf amerikanischen oder in amerikanischen Highschools? Weil da laufen ja Männlein und Weiblein oder männlich und weiblich gelesene oder weiblich, also da ein Toilettenraum wird von allen Geschlechtern genutzt. Und gerade die Amerikaner sind ja eigentlich recht prüde und recht konservativ in solchen Fragen. Und es war also eine Unisex-Toilette auf einer amerikanischen Highschool, ist mir völlig neu.
Mhm. Ja, war mir auch. Ich meine, es hätte vorher einen Dialogsatz gegeben, der dir erklärt, warum das so ist. Das ist nicht einfach nur hingestellt als so, nee, natürlich gibt es hier eine Unisex-Toilette an der Highschool und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gab, glaube ich, vorher einen Satz, der das erklärt hat. Ich kann mich jetzt an den Satz nicht erinnern, weil der untergegangen ist. Da war irgendwann mal noch drüber oder es war noch ein Paralleldialog oder irgendwas. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, da war gerade die Erklärung. Es gibt wohl eine, habe ich jetzt aber nicht gehört. Also der war nicht prominent genug gesetzt. Das kann ich dir sagen, weil ich war nur so, ich glaube, da war er, aber jetzt, ich kann ja gerade nicht mehr genau sagen, warum er untergegangen ist. Es hat ihn aber gegeben. So.
Okay.
Ist natürlich auch spannend zu diskutieren, weil, also ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, wie gängig Unisex-Toiletten schon sind an American High Schools. Ich wäre aber eher so bei dir mit, glaube, das ist eher nicht die Norm mittlerweile. Jetzt hat so zweierlei dazu. Das eine ist, ja, der Film hat ja einen sehr progressiven Ansatz und dass er das auch noch mit hineinflechtet, finde ich per se super. Andererseits ist es natürlich auch extra so gebaut, damit es überhaupt zu dem Moment kommen kann. Und dann ist es schon wieder so, ja gut. Aber das ist natürlich jetzt, dann fühlt es sich eben an wie, Ja, einerseits passt es in den Klangteppich dieses ganzen Films. Andererseits weiß ich auch, ist das jetzt gemacht, damit sie die überhaupt hören kann. Und es ist immer schwierig, finde ich, wenn gerade, wenn es um den Auslösemoment Plotpoint geht, wenn du vorher weißt, also wenn das mitschwingt und du das spürst, dass das jetzt so gebaut wurde, damit es dazu kommen kann. Und wenn das dann auch noch der Moment ist, der die ganze Geschichte anstößt, dann knirscht es immer in dem Losgehen in die Geschichte. Wenn du noch diesen Beigeschmack hast mit, naja gut, das ist jetzt, sollte jetzt aber auch so passieren.
Ja, voll.
Finde ich jetzt.
Bin ich total bei dir.
Ja.
Ich möchte noch über zwei Szenen reden, die für mein Empfinden völlig aus diesem Film herausfallen und nicht auf eine positive Art.
Ja, ich habe, aber jetzt würde ich wieder wetten. Sagen wir es bei drei. Sagen wir bei drei, welche Szene?
Okay. Eins. Zwei, drei,
Barbie.
Puppenszene.
Welche?
Ah ja, Barbie, Puppenszene.
Barbie, ja, Barbie, ist, Puppenszene, ja.
Es ist,
ich hab's, ja.
Also, ja, also kurz erklärt, Molly und Amy bekommen ohne ihr Wissen Drogen verabreicht und haben dann auf einmal das Gefühl, das Empfinden, sie wären Puppen. Sie sind Miniaturpuppen, sie sind Barbie-Puppen, können sich auch nur dementsprechend bewegen. Und diese Puppenszene, Puppensequenz, möchte ich es fast schon nennen, ist gefühlt wahnsinnig lang.
Ja.
Und wirklich für mein Empfinden extremst creepy. Also das bekam auf einmal so eine ganz andere Tonalität. Das für meinen Geschmack war mir da ganz weit weg von der Komödie. Und das war irgendwie auch zu lang. Und also diese Barbie-Puppensequenz finde ich ganz schwierig. Und eine ähnliche Stelle, aber auch nicht so lang, ist, wenn sie es endlich geschafft haben, herauszufinden, wo Nicks Party überhaupt stattfindet, weil sie nicht wissen, wo das Haus seiner Tante ist, in dem er diese Party veranstaltet. Als sie reinkommen, und wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass Molly insgeheim total verknallt in Nick ist, gibt es so eine, ich nenne es jetzt mal, Contemporary
Dance
Tanzszene. Mhm. Wo, also klar, das ist schon klar, das ist so eine Wunschtraumsequenz. Aber ich denke mir auch irgendwie, why? Also das hat mich sehr, sehr rauskatapultiert. Fand ich jetzt, also weiß ich nicht, diese Puppensequenz und der Contemporary Dance, die waren für mich irgendwie too much. Das oder ich bin zu alt. Das kann natürlich auch sein.
Nein, das denke ich nicht. Sondern ja, die Barbie-Szene war einfach, das ist ein Off-Tone, ne? Also es ist einfach nicht, das passte von der Tonalität nicht rein. Das spielt für mich noch rein in generell die erste Hälfte vom zweiten Akt, also nach dem Plotpoint 1, okay, es geht jetzt darum, wir machen Party, dann brauchen der mehrere Stationen, überhaupt bei der richtigen Party anzukommen und dann kommt der Midpoint mit, ach so, du willst Nick, gut, auf die Party geht's, ab dann zweite Hälfte, zweiter Akt. So, erste Hälfte, zweiter Akt. Ich hatte das Gefühl, die Humphreys mussten da auf Strecke kommen und es mussten noch verschiedene Dinge passieren. Und die Barbie-Szene ist so ein Baustein, den man auch hätte weglassen können. Oder finde ich, ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil du kommst zu dieser Murder Mystery. Das ist ein geiles Setting. Da kann eine Menge passieren. Alle sind unterschiedliche Personen. Und dann nimmst du die ja raus aus dem Setting und dann haben die so eine Barbie-Drug-Scene oben in einem Zimmer. Ja, warum sind die dann auf der Murder Mystery Party? Also mach doch was aus der Murder Mystery Party. Also so wie davor auf der Party, auf der Yacht, da ging es darum, ne? Dann ging es um, okay, und oben ist noch ein Dancefloor und dann springt Gigi vom Boot und so. Das ist, also es geht ums Boot, es geht um, und dann sind hier Sicherheitsmänner und dann gibt es ein iPad geschenkt und so. Das ist alles, das ist total rund, du bist in der Welt. Dann kommst du auf eine Murder Mystery Party und dann geht es um einen Ayahuasca-ähnlichen Drogentrip mit, ich denke, ich bin eine Barbie. Why? Also nutzt doch das Spielfeld, das du aufmachst. Wäre mein Gedanke. Also ich war eher enttäuscht mit, naja, aber ich habe jetzt gedacht, ich sehe die jetzt vielleicht bitte hier irgendwie, weiß ich nicht, die zwei Smartasses halt auch noch, ne? So, fällt mir jetzt ein. So, die zwei Smartasses hätten ja vielleicht auch noch, so, kommen da rein, alle sind genervt und die sagen so, na klar, war es, weiß ich nicht,
genau, in
Frau
so
Ort
in so
mit
10
dem Leuchter
Sekunden.
Im anderes Spiel, aber so, kommen kurz rein und lösen das Ding innerhalb von 2 Minuten. Das wäre ein Joke gewesen. Und versauen
allen anderen quasi die Murder Mystery Party.
Und dann hätte halt die komplette Gruppe, hätten halt so komplett alle zu dieser Party ziehen müssen. Und dann wären sie vielleicht auch wieder Teil dieser Gemeinschaft, also zur Wiedergutmachung. Jetzt haben wir euch den Abend versaut. Na, wir sind eigentlich auf der Suche, wir wollen eigentlich zur Nix Party. Naja, wir können dann vielleicht alle zusammen hingehen, wenn wir mal die Adresse rausfinden. Und dann wäre das quasi der Ersatz gewesen. Okay, jetzt ist die Murder Mystery halt, wie finden wir die Adresse raus als Gemeinschaft? Plus, da bei der Murder Mystery sind ja alles die lovable, ne, so in der Welt der Highschool-Logik, die ganzen Nerds, die ganzen mit den Special Interests, die am Ende natürlich die coolsten Leben haben werden gegenüber den, die auf Next Party sind, jetzt vereinfacht gesprochen, in den Tropes der Highschool-Komödien. Das wäre doch eine Idee gewesen. Oder?
Also finde ich gut.
Ja,
gut. Ich finde deine Idee gut.
Ja, ich finde es gut. Ja, wir können ja mal, ja, rewrite, ne? Also, aber das hat, das, ja. Das war, glaube ich, noch mehr das. Da ging einfach mal davon abgesehen, dass das vom Ton her nicht gestimmt hat. Und die Tanzszene, ja, ich hatte ja noch damit zu tun, jetzt zu kaufen, ach so, sie ist in Nick verknallt. Und dann diese, es passte nicht zur Figur Molly, sich so ein Temporary Dance, also ich hätte mir da was anderes vorgestellt, irgendwie weiß ich nicht genau was, aber also es war nicht passend zum Charakter. Das heißt nicht, dass natürlich auch ihr eine, sagen wir jetzt mal, klassischere Dreamy Sequence mit ihrem Love Interest zusteht, ne? Aber ich fand es dann auch ein bisschen generisch, also ein bisschen einfallslos, so, ja, okay, jetzt machen wir so eine Tanzsequenz, ich habe nur darauf gewartet, dass sie durch sind, weil ich war ja noch damit beschäftigt, das überhaupt zu kaufen, dass sie den jetzt gut findet. Also da konnte ich jetzt noch nicht in die Tanzsequenz eintreten. Und ja, im Sinne dessen, was nicht so gepasst hat. Wie fandest du denn die Figur Gigi?
Also Gigi ist ja der Running Gag in diesem Film, weil Gigi ja auf mysteriöse Art und Weise auf jeder Party ist, auf die unsere Protagonistinnen Molly und Amy auch kommen und vor allem immer vor ihnen. Also das ist so dieses, wie geht diese Geschichte hier mit Hase und Igel, ne? Also dass man irgendwie das Gefühl hat, die anderen sind immer, Gigi ist immer vor ihnen auf der nächsten Party. Ja. Wie kann das sein? Die war doch eben noch hinter uns und jetzt ist sie vor uns. So, und Gigi ist eine völlig durchgeknallte Figur und durchgeknallte Figuren in Komödien generieren ja meistens Spaß. Und darum, ich sehe Gigi gar nicht in irgendeiner Form von, wie soll ich sagen, also die analysiere ich nicht mit normalen Maßstäben. Die ist, Gigi läuft für mich unter durchgeknallte Figur in Komödie und macht Spaß. Und da erfüllt sie meiner Meinung nach ihre Funktion und darum mache ich da einen Haken hinter.
Okay. Ja, das hilft mir, weil als sie für mich auftrat und dann so viel Raum bekommen hat auch auf der ersten Party, hatte ich das Gefühl von, in welche Tonalität fallen wir denn jetzt? Vielleicht war der Punkt, dass sie da dann einmal zu sehr eben nicht nur die verrückte Figur, die immer dabei ist, sondern sie hatte die Szene, ne? Also es war ihr Raum und dann hat man sie zu sehr als wirkliche Figur, glaube ich, wahrgenommen oder ich. Und dann habe ich sie nicht gekauft, weil dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja jetzt nicht, also ist ja nicht echt. Also, was soll ich denn sagen?
Nee. Echt ist, nein, ein echter Charakter in dem Sinne.
Genau, ist sie nicht, aber die anderen sind ja schon echte Figuren und vor allem sehr echt gemeint. Und sie ist es halt gar nicht. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob in dieser Komödie diese Figur, nur weil man das prinzipiell macht, so gut war. Oder wenn, dann hätte man sie. Was funktioniert hat, ist dieses Aufpoppen. So. Das noch. Aber mit dem Schiff war sie zu sehr wirklich, also sie hatte zu sehr dann auch in der Szene so den Raum und die normale Auseinandersetzung mit ihr als wirkliche Figur, weißt du? Was nicht sein darf, weil sie das nicht ist. Vielleicht war es das für mich. Aber da wusste ich nicht so genau, wo kommen wir denn jetzt hin? Also die glaube ich ja einfach nicht. Und das wäre mir, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn man sie halt wirklich immer in der zweiten Reihe in der Szene gehabt hätte. Nur eben als Gag, dann wäre man da nicht so drauf gestoßen. Aber weil sie zu viel Raum wirklich bekommen hat als wertige Figur. Vielleicht.
Alles, was du sagst, stimmt. Aber ich mag die Figur trotzdem.
Ja, das ist nicht meine Art Figur. Aber das ist auch Geschmack. Wenn sie so völlig drüber sind, dann, und nee, Also wenn ich nicht das Gefühl habe von, ah, okay, da gibt es doch eine wirkliche Verortung dieser Craziness in der Figur, dann habe ich das Gefühl von, ja, das ist ja jetzt nur Gimmick. Dann bin ich nicht so. Also ich bin einfach,
genau,
ja.
Ich bin total bei dir, und aber ich kaufe das du als du Gimmick. Magst
den Gimmick, ja, ich nicht. Ja. Ich bin nicht dafür.
Voll okay. Voll okay. Ja, du, ich gucke hier durch meine Notizen. Gigi hatte ich auch unter den wenigen Pluspunkten notiert, weil ich die Figur ja lustig finde. Traurig aber war, ich bin schon hier am Ende meiner Analyse angekommen. Ah, nee, einen Punkt habe ich noch.
Ja, ich hab
das ist aber ganz schnell erklärt. Das ist ganz schnell erklärt. Das ist halt so eine Art von Film, wo man das Gefühl hat, da reihen sich die einzelnen Szenen wie Perlen an einer Kette aneinander. Und dann und dann und dann. Und dann fahren sie dahin und dann passiert das und dann treffen sie den und dann müssen sie dies tun. Warum? Weil wir immer, immer, immer bei unseren beiden Protagonistinnen sind.
Ja.
Es sind immer Molly und Amy am Start und es gibt quasi keine Chance, mal irgendwie Raum und Zeit zu wechseln, ne? Mal woanders hinzuschneiden. Also es gibt in dem Sinne kein B-Plot, keine B-Handlung.
Ja.
Und ich finde, dass solche Filme immer so ein bisschen, also für mich zumindest, so ermüdend sind. Und dann und dann und dann und ja. Dann.
Hast du total recht, ja. Ist natürlich im Genre der Highschool-Komödien auch eher gängig. Es ist ermüdend. Dann halt, also ich glaube, wenn du diese Struktur hast, wenn es, sagen wir, eine Perlenstruktur ist, wie du so schön gesagt hast, ich mag das mit den Perlen, Perlenstruktur hast, dann ist es umso wichtiger, dass du wirklich jeden Schritt glaubst, weil das lastet dann alles auf den zwei Figuren. Und das hatten wir am Anfang, dass das eben nicht so ist. Und ja, wenn du das machst, dann hat das diese Herausforderung beim Schreiben. Und das hat, glaube ich, nicht ganz so funktioniert. Aber trotzdem, also um nochmal irgendwie was Positives zu sagen, was gut gemacht war im Sinne des Bauens, ist, vorne wird ein bisschen was gesät dialogisch und hinten kommt's wieder, wird's wieder aufgegriffen, ne? Also so wie ihr wird, man bezeichnet ihre Persönlichkeit als Butter Personality und das sagt sie dann kurz, also beim Midpoint, wenn sie eben sagt, naja, ich bin eben, also ich kann Nick nicht gut finden, mein Körper ja, aber ne, ich habe ja auch eine Butter Personality. Also wenn sowas wirklich dialogisch wieder aufgegriffen wird, das wird gemacht. Oder eben der Nickname Triple A für Annabelle, dass das ernst genommen wird, dass Frauen schlecht, also auch den Frauen, die schlechten Nicknames geben, dass das hinten wieder aufgegriffen wird. Da gab es ein paar Momente, also es, und die haben gut funktioniert. Wenn sowas kommt, dann finde ich das immer sehr befriedigend, finde ich das sehr gut. Das hat so ein bisschen was wie, so, kennst du das, wenn du auf Instagram oder so diese Videos hat, in denen was sauber gemacht wird und das ist dann so, ah, guck mal, das ist aber befriedigend, wenn hier alles dann so schön sauber gemacht wird. Und so ein bisschen ist das für mich beim Gucken von Filmen, wenn ich merke, ah, da vorne hat jemand was gesät im Dialog und es kommt hinten, wird dort im Dialog, also kommt dann wird dann wieder aufgegriffen. Das ist einfach, das sind die kleinen Stützen, die man haben sollte beim Schreiben und die waren da, im Kleinen. Im Großen hat es halt mehr gehakt und das ist natürlich schlecht. Aber in den kleinen Sachen war das da. Und die Intention insgesamt war ja gut. Und ich meine nochmal, also mit 17, 18 wäre das der Film gewesen, den ich gern gehabt hätte. Und andere auch. Und die Tagline finde ich auch sehr gut. Und Taglines sind wahnsinnig schwierig. Taglines sind im Grunde die Untertitel für den Titel auf einem Plakat. Da hast du sehr wenig Raum und das muss super sein, so wie zum Beispiel im All hört dich keiner schreien, ne, von Alien. Das ist so eine berühmte Tagline, was dann alle behalten. Und die hier war eben getting straight A's, giving zero F's. Das highly appreciated. Well done. Das ist eine 1A-Tagline. Ja.
Alles, was du sagst, unterschreibe ich sofort. Absolut.
Hervorragend. Nee, ich glaube, sonst habe ich da auch nichts mehr. Hm. Kann ja noch mal erwähnen, dass es das Regiedebüt war von Olivia Wilde.
Richtig.
Und
macht's das jetzt irgendwie besser?
Nee, hätte man jetzt auch gar nicht mehr müssen. Hätte man auch nicht mehr
erwähnen. Nee, ich finde, dass du es erwähnt hast, finde ich total gut, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte,
als ich es gesagt habe. Nicht, weil es ihr Regie, das war es gar nicht, der Faktor Regiedebüt, sondern der Film ist ja wahnsinnig, also der hatte einen großen Hype. Zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob im Großen, aber innerhalb der Branche, innerhalb der Bubble, war der sehr gefeiert. Und man muss ja auch nochmal sagen, er ist ja 5 Jahre alt und es war in dem Sinne schon eine Sensation, dieses zwei Frauen, die sich gegenseitig hypen. Das war auch der Trailer, dass sie sich die vielen Momente, in denen sie sich gegenseitig uneingeschränkt unterstützen und sagen, wie toll sie sind, das war einfach neu. Also das war auch, das weiß ich noch, wir haben ihn jetzt geguckt, aber 2019, als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich auch das Gefühl von wow. So. Und vielleicht ist es auch nochmal ein Ding wirklich mit, wir haben ihn 5 Jahre später jetzt gesehen. Ne? Also vielleicht wäre es uns auch nochmal anders gegangen, mehr mit diesem, jetzt ist es schon mehr da, die Hype Culture amongst women und so. Aber damals war das wirklich, hat es einen Nerv getroffen. Vielleicht muss man das auch ihm nochmal geben, dass er, da war MeToo ja auch gerade erst ein Jahr, also her 2018, Weinstein ist da erst
hochgepoppt.
Und ich glaube, im Zuge dessen war das auch nochmal ein anderer Film. Also der Film kam zu einem Zeitpunkt, wo er nochmal was ganz anderes positiv angesprochen hat. Und jetzt sind wir, also vielleicht im besten Sinne, dass wir nach 5 Jahren gar nicht mehr so sehr sagen, ah, das ist aber auffällig, sondern dass das jetzt schon mehr eingeflossen ist in die Gesellschaft oder das Cheerleading zwischen Frauen und dass man sich gegenseitig eben auch im beruflichen Kontext mehr anfeuert und unterstützt. Das hat dann jetzt, vielleicht ist das das Gute, dass wir gar nicht mehr so auf den Punkt stoßen jetzt. Ja.
Das ist aber ein schönes Fazit.
Ja.
Das finde ich gut.
Dann nehmen wir das an. Ja, dann ist es das. Ganz andere Folge als die anderen, aber das finde ich ja gut.
Lisa, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich glaube, du auch nicht. Das heißt, wir können uns verabreden für die nächste Folge in 2 Wochen. Und wir verraten schon, was wir gucken. Was heißt verraten? Wir fordern euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auf, mit uns zu gucken, damit ihr uns zuhören und auch gerne in den Kommentaren, in E-Mails und so weiter mitreden könnt. Worüber reden wir? Worüber reden wir in 2 Wochen? Ich freue mich so irrsinnig. Ja. Wir reden in 2 Wochen über die 3. Staffel von The Bear. Woo!
Vorfreude.
Vorfreude pur. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als Lisa. Es war wie immer ein Fest. Vielen Dank für diese großartige Folge und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge von Schon gesehen in 2 Wochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Bis dahin.